zum Kaffee.
Der Steger Renato Imsand ist heute zu Gast in der Sendung zum Kaffee. Ich begrüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr zu uns gekommen.
Danke für die Einladung. Ich bin gerne da.
Ja, sensationell. Renato Imsand, ihr seid zu Steg geboren und aufgewachsen als jüngster von 5 Kindern. Und jetzt kommt ja das Interessante daran, Ewig Fischer sind zwischen 13 bis 19 Jahre älter gewesen als ihr. Also ein rechter Nachzügler. Hat man sich da häufiger mal durchsetzen, mal beweisen?
Ja, bei Durchsetzen hat man nicht wählen. Wenn man Brüder hat, die 2 Köpfe grösser und 50 Kilo schwerer sind, hat man da nicht viel zu bestellen. Nein, Durchsetzen im Gegenteil. Ich war das Nesthäkchen und wenn man nur 2 Schwestern hat, dann wird man voran zurück verwendet. Und ich habe das natürlich genossen, sehr genossen sogar. Was der Vorteil war, zumindest eine Zeit lang, wenn man ältere Geschwistern hatte, im Kindergartenalter und auch in den ersten Jahren in der Primarschule ist das ein gewisser Vorteil. Ich sage jetzt mal nicht intelligenzmässig, das wäre ja überheblich, aber ich habe einen grossen Wissensvorsprung gehabt. Da kommt so viel an Allgemeinbildung und Wissen von allen Seiten, ich denke nur an die Musikstilrichtungen oder an die Allgemeinbildung auf einen zu, da profitiert man ungemein. Der Nachteil ist zum Teil im Kindergarten oder später noch gegenüber den Eltern. Also das sind jetzt Sprüche wie dein Grosspapa oder deine Grossmama, aber das hat man getragen und ich habe das genossen, dass ich quasi 3 Väter und 3 Mütter hatte.
Ah, ja, das sind wirklich schön. Wir kommen jetzt von der schönen Jugendzeit schon mal zu einer stressigen Arbeitszeit, Renato Imsand. Ist heute Arbeitsstellenleiter bei der Jugendseelsorge Oberwallis. Bevor dass er aber mit der ersten Stelle angefangen hat, hat er zuerst mal das KV gemacht. Da hat er aber dann schon bald mal gemerkt, das ist doch nicht für mich. Wann ist der Punkt für euch gekommen, dass ihr gewusst habt, nein, das mag ich nicht mein Leben lang machen?
Wenn genau, kann man so nicht sagen. Es war etwas, was schleichend und stetig ist. Ähnlich wie in der Schulzeit ist die Bürozeit so verlaufen, mehr schlecht als recht. Ich bin nie gerne zur Schule gegangen, bin auch nie gerne im Büro gewesen. Im eigentlichen Sinne sicher jetzt schöne Momente gegeben, viele Begegnungen, man hat viele prominente Leute kennengelernt, man muss schön erwähnt, ein bisschen umeinander kommen. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht mein Themenbereich. Es ist vielfach ein Abhandeln von Zahlen und Menschen sind eher an zweiter Stelle. Und da hat mir schon einiges gefehlt. Ich war gerne jemand, der schon als Jugendlicher in die Tiefe gegangen ist. Ich bin ein bisschen Philosoph und der Mensch in seinem Ganzen sein, in seiner ganzen Einheit zu spüren und in die Tiefe zu gehen, das hat mir im Büroalltag total gefehlt. Mir ist manchmal vorgekommen, wie ein bisschen improvisieren und einfach nur das erzählen, was sie gerne haben, den Kundinnen und Kunden. Und das ist alles wunderbar. Aber sag ich mal, die Wahrheit oder der Sinn vom Leben hat gefehlt. Man hat nicht so die Zeit gehabt, dem nachzugehen. Und ich müsste dann sagen, das alles und die Sehnsucht nach mehr hat mich dann auch zu einem sehr schlechten Berufsmann effektiv gemacht. Und das mir so jetzt gesehen, ist ein dankbares Erlebnis gewesen, dass ich dann gesagt habe, dass es etwas anderes gehen.
Ja, und ob der Renato Imsand dann schlussendlich den Sinn gefunden hat, das klären wir im nächsten Teil. Ja, angefangen hat der Renato Imsand seine berufliche Laufbahn als Kaufmann. Bald einmal hat er aber gemerkt, etwas fehlt mir. Danach ist er beruflich Wechsel gekommen. Ihr seid zu einer Drogoria-Klinik zu Leigh und habt da geschafft. Jetzt hat er mir vorher schon erzählt, wegen einen tieferen Sinn gesucht. Habt ihr da nachher gefunden zu dieser Zeit?
Ein Stück weit schon. Geholfen hat natürlich in Leigh die Atmosphäre vom Haus und zum Feld. Wir müssen ein bisschen uns holen. Die Drogoreha-Stätte war franziskanisch geprägt. Das heisst, wir haben mit den süchtigen und psychisch Kranken, die wir auch hatten, franziskanisch versucht, die schon vorweg zu machen, weil heisst, so Gebetszeiten sind ganz wichtig gewesen. Wir hatten die Gnade gehabt, im Haus, wo der Ursulinenfabrik gekehrt, eine Kapelle drin zu haben. Wir haben von beten, wir haben von singen miteinander. Wir haben das Leben, dürfen teilen. Wir haben miteinander gegessen, wir haben miteinander gekocht, wir haben miteinander geschafft. Und da ist ja schon eine Möglichkeit, wenn man 24 Stunden miteinander zusammen ist, in die Tiefe zu gehen und am Mitmensch sich selber kennenzulernen und zu wachsen. Und der Berufung ein bisschen von Grund zu gehen. Viele Leute, die ja für Kirche arbeiten und sagen, ich habe den Ruf gespürt. Man redet ja im Zusammenhang von kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern, vielfach vom Ruf. Bei mir war das nicht so ein Erlebnis im klassischen Sinn, sondern, wie ich vorher schon erwähnt habe, etwas, was ständig und stetig gewachsen ist und täuscht. Das Gemma hat die Gemeinschaft geheißen. Ein wunderbarer Ort. Ein wunderbarer Ort gewesen. Um in die Ruhe, um in die Stille zu kommen, aber auch sich selber ein bisschen hinter Sinn. Was ist richtig, was ist falsch? Und was sind meine Talente? Wir reden ja in der Kirche im Zusammenhang von Talente mit Charisma. Und was sind meine Charisma? Was kann ich dem Menschen geben und wo komme ich am meisten zum Tragen?
Also jetzt habt ihr natürlich auch gerade von der Teufel geredet und der Kontakt zu diesen Menschen ist ja euch ein sehr enger gewesen. Ist das nicht ein Punkt, wo man aufpassen und sagen, okay, bis hier nicht weiter zu tief oder zu nach darf ich das alles nicht an mich drachen? Habt ihr den auch gehabt?
Nein, und Distanz ist immer ein Thema. Gerade in einer Therapiearbeit, das können Leute an einem Spital arbeiten oder in einer Schule oder wo immer, wo man sehr direkt mit jungen Menschen zusammen schafft. Das ist mir auch passiert, dass sich Klientinnen zum Beispiel in mich verliebt haben. Und da ist natürlich schon das Thema, nicht in Distanz, noch mehr da. Aber durch das, dass wir ein Team waren, von zwei Männern und drei Frauen, haben wir uns da gegenseitig können tragen und wir haben immer wieder super und Intervisionen gehabt, wo man über das diskutiert hat, wie viel Nähe, wie viel ist gesund, wie viel Nähe ist ungesund. Das war schon immer wieder ein Thema gewesen. Ich muss sagen, ich war sehr jung, bin mit 22, dann brief das Leiko und muss sagen, wahrscheinlich zu früh. Mhm. Wenn es ein super Lehrplatz für mich war, würde ich sagen, zu früh, gerade vom Emotionalen her, ich habe manchmal schlecht reagiert, vor allem in Krisensituationen. Aber man hat ja auch gelernt daraus. Und ich habe gemerkt, wenn ich nach 5 Jahren da bin gegangen, man darf reifen als Mensch. Und aber das Nähe und Distanz ist ja noch heute ein Thema, wenn Jugendliche zu mir ins Gespräch kommen. Und wie kann man trösten? Und das ist ja immer wieder von Person zu Person verschieden. Wichtig ist, dass man nicht zu nah dran geht, sondern ich sage jetzt immer, wenn man in einem Gespräch ist, also eine Regel, wenn jemand Trost braucht, dass man einfach die Hände entgegenstreckt. Und dann kann jemand selber entscheiden, ich will einfach meine Hände da reinlegen, ich will einfach die Hände haben. Das ist so ein Geste, wo Wärme gibt und was ich den anderen nicht vorkommen müsste. Der gegenüber nimmt mich jetzt ein oder der packt mich. Das kann vor allem, wenn er traurig ist oder wenn er ihm etwas weh macht oder belastet, sehr einhängen mit den Umarmungen und die drei Kisse, die man immer gibt beim Begrüßen oder so. Das ist tabu, aber Hände reichen und ich habe jemand, der gegenüber hockt. Das A, dass die Wärme da ist, das ist ja so das A und O von einer Gesprächsführung und von ich in Distanz. Aber es ist immer wieder ein Thema, immer wieder aufs Neue.
Jetzt, aber ihr seid jung gewesen, Droger ja 5 Jahre da geschafft, gewachsen und nachher ist ein extremer Wechsel gekommen, ein neuer Job, neues Leben, neue Stadt. Über den Wechsel reden wir im nächsten Teil. Vom Kaufmann zum Jugendseelsorger, der Renato Imsand von Steg, hat es geschafft. Er hat seine Passion und Leidenschaft zum Beruf können machen. Das erste Mal ist noch die Station 5 Jahre bei einer Reha-Klinik zu Leig. Und dann hat es einen grossen Riss, wie er mir selber gesagt hat, gegeben. Ihr habt die Stadt müssen wechseln, ihr habt den Beruf müssen wechseln, die Familie war hier gewesen. Was ist passiert? Wieso hat es den Riss auf das Mal gegeben?
Wohl oder übel, gezwungenermaßen hat es den Riss gegeben. Die Rehabilitationsstätte Gemma ist untergegangen. Wir haben zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr gehabt, keine Klienten mehr. Finanziell sind wir nicht auf Rosen gebettet gewesen. Und dann hat es geheißen, so, jetzt müsst ihr nach etwas anderem umschauen. Und da ist natürlich das Thema, was ich gelernt habe, Büro, wieder stärker hervorgetreten. Ich habe gesagt, nie mehr. Jetzt gehe ich voll Richtung Kirche. wenn es möglich ist. Ich bin dann dankbar für Support. Ohne geht es nicht. Vitamin B würde ich mir dann heute sagen, oh, ich habe das gebraucht. Das ist ja nichts Schlimmes im eigentlichen Sinn. Nein, der Weihbischof Henrizi von Zürich, der Verwaltungsratspräsident war von der Gemeinschaft Gemma, hat gesagt, er lese es nicht lassen, er lüge, dass wir etwas verkommen. Ich habe mich dann darauf ab, auf ins Rat gemeldet in Zürich, weil sie ihm alles ins Nix gegeben in diesem Bereich, auf ein Sekretariat in einem Pfarrei zu arbeiten. Voilà, wir wären wieder
so ein Mittelweg beim Job.
Ein Mittelweg, wenigstens schaue ich mal ein bisschen in die Kirche rein. Genau. Ich habe mich da gemeldet, bin mich da vorstellen und dann haben die gesagt, ja, mit dem Werdegang und mit dieser Biografie, wir suchten einen Jugendseelsorger. Die aber jetzt gerade haben, ist hochschwanger, treten zurück. Wie das etwas für einen?
Ja.
Ja, das Herz gibt wieder
ein Gebot.
Perfekt, wirklich wunderbar. Ich habe gesagt, ja, dann bewerbe ich mich in dem Sinne auf das, wenn das in dem Sinne noch möglich ist. Bin dann zurück in die Heimat, habe mit der damaligen Freundin, die jetzt meine Frau ist, geredet und sie, oh nein, mein Gott, die Schweiz, Zürich, schon auf gar keinen Fall, aber wenn es nicht anders geht, dann machen wir das. Das ist so weit gegangen, dass ich ein bisschen gebibbert habe, weil es sind doch völlig andere Bewerbungen auch noch dran gewesen. Das war ein Donnerstagmorgen. Ich weiss, ich war in Leigunden an einer Kapelle. Es hat doch Angst gegeben, weil ich wusste, zu uns macht in wenigen Wochen zu. Ich hatte kein Geld, weil wir in Leigunden für ein Sachgeld geschafft haben. Wir haben einfach Versicherungen, Krankenkasse, Arztrechnungen gezahlt. Und sonst haben wir einfach 400, 450 Franken Sachgeld im Monat gehabt. Ich meine, meine Kollegen haben gesagt, du spinnst doch, schaffst sie 15, 20 Stunden am Tag und für das. Also, da ist das Telefon gekommen. Ich habe den Job. Gejubelt natürlich, aber zwei Probleme und die Wohnung etc. Viertelstunde später liegt ein Franziskaner von Zürich. Wenn ich immer Kontakt habe, schon like, schicken eine Wohnung für mich in ihrem Haus. Franziskaner in Zürich haben ein Haus, wo zwei, drei Wohnungen drin sind für Familien, wo eine Kapelle und alles drin haben. Super. Sofort der Freundin anrufen, der Frau, der Hörer in die Hände. Sie hat Kindergarten in Steg, wir müssen ja irgendwas mit euch Kind, oder? Und das war wirklich der letzte Tag, wo sie hat Kinder gereicht. Sie hat das schon zu Weg reingeschrieben, ist mit dem auf die Gemeinde gesäckelt, hat die Kindergang hier abgegeben. Und dann ist alles ganz, ganz schnell gegangen. Und das Haus abgegangen in einem Leik, Aufräumen, Putzen, Inventar machen, Flitterwoche heiraten. Zuerst natürlich heiraten, dann eine Flitterwoche Lätschental, vom Lätschental zurück. Den Eltern zu schauen, sagen, am Montag uns auf Zürich koppeln, da bin ich. Also das war sehr strübe Zeit gewesen. Und da habe ich das einfach für die Eltern, die halt im Fall von meinem Schwiegervater die älteste Tochter und in meinem Fall von meiner Familie der jüngste Sohn haben mich so loslassen. Mhm. Und das war spannend und sehr strübe gewesen.
Und natürlich aber der Einstieg zum Jugendseelsorger, den ihr jetzt mittlerweile schon sehr lange Zeit macht. Über eure Erfahrungen reden wir im letzten Teil. Der Steger Renato Imsand hat einen langen beruflichen Weg hinter sich. Als Kaufmann hat er angefangen, mittlerweile in seinem Träumberuf angekommen. Jugendseelsorger, das sind gut 10 Jahre. Jetzt so hier für das Oberwall ist wieder zurückgekommen, siehst, Gott sei Dank. Wie funktioniert die Arbeit mit den Jugendlichen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Jugendliche wirklich das auch in Anspruch nehmen, dass sie wirklich kommen und mit ihren Problemen.
Das ist in der Tat nicht einfach. Dafür braucht es Zeit. Es läuft in der Jugendarbeit fast alles über Beziehung. Mhm. Wenn man mal ein paar Jahre dabei ist, geht vieles ringen. Darum sage ich, es sind 3, 4, 5 Jahre eigentlich für eine Jugendarbeit zu machen, Jugendarbeit aufzubauen. Viel zu kurz. Die Kontaktnahme zu mir passiert meistens via Verwandtschaft, via ältere Verwandtschaft. Es kann sein, dass eine Grossmama, eine Tante anruft für die Jugendlichen, weil ja der nicht darf. Die sind ja heute so scheu. Mhm. Wenn ich auf der Straße lebe, habe ich jetzt das Gefühl, das ist das Gegenteil der Fall. Aber die sind ja so scheu. Nein, wir sind ähnlich gewesen. Wenn man weiss, ich muss es wahr, zum sagen wir mal, offiziellen Stelle anrufen, dann hat man Hemmungen. Und dann weiss man auch, wenn ich dann prüfen, dass ich auch daheim gehe, könnte mich vielleicht jemand sehen. Und wenn ich da eingehe, dann schon spekulieren, hätte der Schwierigkeiten, Probleme oder Sorgen. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ein offenes Haus, wo sehr viele andere Sachen auch läuft. Und in dem Sinne muss da niemand Angst haben, dass er den Stempel auf die Stirn überkommt, wenn er uns läuft, ich bin krank oder ich habe Probleme. Mhm. Das ist das eine. Wie gesagt, die Erstkontaktnahme passiert vielfach über Eltern oder Grossmütter, über irgendwelche Ängste austricken. Und ich glaube, mein Enkel hat da und dieses Problem. Und was könnte man machen? Und ich müsste immer einfach appellieren, schaut, das muss von den Jugendlichen selber gehen. Der Schritt muss einfach von ihnen selber kommen. Und sie kommen ja nicht nur das mir, wenn sie Probleme, Ängste oder Sorgen haben. Das können ja Jugendliche aus der Pfarrei kommen, wenn sie sagen, ich habe das Projekt, das wir jetzt auch mal lancieren in einer Pfarrei. Ich habe da Fragen über den Glauben oder ich komme da und da nicht mehr weiter, kann dir weiterhelfen. Dann kommen sie zu mir, das ist gratis, das ist noch wichtig. Viele haben das Gefühl, das kostet ganz viel Geld, via Psychiater, wie mit dem Psychiater, via Krankenkasse und auf die Kuschelung und Spritzen und Medikamente, ich weiß nicht was, es läuft anders ab. Dann ist auch noch wichtig zu sagen, dass das bei mir unter Schweigepflicht läuft, alles, was mir berät und besprochen wird, das ist ähnlich wie das Beichtgeheimnis, das ist glaube ich noch wichtig. Und das Dritte, das nicht müssen Angst haben, zu mir kommen. Mein Glück ist, dass ich zum Teil in die Schule gehen kann. Und da passiert sehr vieles. Ich darf mit Oberstiefler, mit Sekundarschülern die sogenannten Schulentage durchführen in den US-Zentren. Und da passiert ganz viel. Da passieren ganz viele Emotionen. Wenn man mich da kennenlernen darf, in einem relativ lockeren und aufgeräumten Rahmen, dann passiert vieles. Dann gehen die Hemmungen, die ungesunden, sage ich jetzt einmal, Hemmungen weg. Das ist wieder das Thema Nähe und Distanz. Ich kann auf einen zukommen, ich lerne einen kennen und wissen dann sofort, passt mir der Typ, könnte ich mir da vorstellen, zu ihm Hilfe zu holen, zu ihm vorbeizugehen, wenn ich Angst, Probleme oder aber einfach nur eine Frage oder einen Wunsch habe. Und das ist eigentlich meine Chance. Bei Jungmachblauring läuft es anders. Das sind fixe Vereine, fixe Gruppen, wo man dazu stößt und in einem Verein sind wir einfacher. Da kann man einen Ringenzugang, aber sonst ist das nicht immer so leicht. Ich muss einfach appellieren, ihr dürft gerne kommen, ihr jungen Leute, ihr Erwachsene, wenn Fragen und Ängste und Sorgen da sind. Ich damals hätte das genossen, wenn es so eine Anlaufstelle gegeben hätte. Ich gewiss, einmal weg von der Schule, nicht die Lehrer in der Schule, nichts gegen die Lehrer, die tolle Arbeit in diesem Bereich leisten, und nichts gegen die Mediatoren in der Schule, aber jemand, der sich wirklich für die Jugendlichen einsetzt und quasi ihr Anwalt ist. Das hätte ich damals mal sehr geschätzt. Also keine Hemmungen, man kann zu mir kommen und ich fresse nicht.
Renato Imson, wenn ihr jetzt vielleicht noch mal so zurückschaut, einen langen Weg hinterher, seid ihr jetzt mit diesem Beruf an das Ziel angekommen? Ist das, was ihr auch wirklich uns leben könnt, ist das der Sinn, den ihr gesucht habt?
Der Sinn, sage ich, wenn jemand offen ist, kann man vom Leben, so witzig das für die Tänen mag, als Tierarzt finden oder kann man als Metzger finden. Mein Weg ist in dem Sinne nicht abgeschlossen. Der bringt und führt mich so hoffentlich weiter. Ich könnte mir vorstellen, in ein paar Jahren mal in die Altersseelsorge, in die Behindertenseelsorge zu wechseln. Da habe ich auch ein bisschen Erfahrung davon machen, gerade in der Altersseelsorge, wenn ich noch in Zürich geschafft habe. Also ich bin total offen. Ganz Pfarreiarbeit, vermehrt in die Schule. Also das sind also so offene Bereiche. Jugendarbeit muss man authentisch sein und mit 60, 65 werden und die Jungen teilen. Das so nicht respektierlich denen. Da kann ich nicht. Da braucht es junge und poppige, dynamische Leute. Auch wenn die Eltern das vielfach sogar besser oder ähnlich gut machen. Aber das reibt sich mit der Zeit ab. Es ist anstrengend und das macht auch mich jetzt. Aber nächstes Jahr ist sicher die nähere Zukunft ist die Jugend, kirchliche Jugendarbeit. Und was nachher kommt, bin ich offen und mich ein bisschen vom Heiligen Geist lavieren.
Im Oberwallis bleibt er also zurzeit noch gerade erhalten als Jugendseelsorger. Hier mit diesem RRO sind wir am Ende auch. Zum Schluss könnt ihr das Grüßtelefon eröffnen und auch Grüße ins Oberwallis schicken.
Ihr habt mich vor der Sendung gewarnt, das sei das Gefährlichste.
Jemanden
zu vergessen. Ich mache es einfach. Drei Hauptpunkte. Erstens alle, die mich gerne haben und per Zufall zugelassen haben. Zweitens alle, die mich nicht gerne haben, einen besonderen Grüße an dich. Und drittens, ganz besonders, das soll ich nicht vergessen, weil ich einfach vom Tisch wegsehen musste, die Belegschaft, alle, die jetzt im Jodrheim zuhören. Einen lieben Grüße und bis nachher.